Ja, ich freue mich, heute in Person da zu sein und zu predigen. Wer am Ostersonntag da war und mich erwartet hatte, der wurde überrascht, dass ich nicht da war, weil ich ganz kurzfristig im Krankenhaus war zur Geburt meines Sohnes. Und insofern freue ich mich, dass alles funktioniert hat. Ich habe nur Gutes gehört. Danke, dass ihr so gnädig seid und der Claudia zugehört hattet, als sie meine Predigt vorgelesen hat. Heute bin ich wieder in Person da. Und die Frage, die uns beschäftigt, habt ihr schon gehört: Wozu bin ich da? Und vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal versprechen wir mit unseren Themen, die wir veröffentlichen, irgendwelche Sachen und dann nehmen wir so reißerische Titel und dann kommt man in den Gottesdienst und denkt, und warum hat er jetzt nichts dazu gesagt, sondern was ganz anderes gepredigt? Mich frustriert das immer wahnsinnig und ich merke, zumindest für meinen Geschmack hatten die letzten Wochen immer sowas, der Titel hat irgendwas versprochen und da kam irgendwie was, was nur so halb damit zusammenhing. Ich habe gesagt, ich möchte es heute anders machen. Ich habe zwar einen Fahrplan, den werde ich nicht ganz ignorieren, aber ich möchte eigentlich mal diese Frage beantworten. Und deswegen, die Messias-Leute waren in Klammern, die habe ich einfach gestrichen. Wer sagt mir, wer ich bin? Die Frage habe ich in der ersten Predigt in dieser Serie beantwortet. Es kommt darauf an, wem du zuhörst. Wir möchten Gott zuhören. Und so stellt sich diese Frage, wozu bin ich da? Natürlich immer im Hören auf Gott. Als ich angefangen habe, über diese Frage nachzudenken, kam mir eigentlich etwas ganz Banales in Sinn, und zwar die Frage, hast du eigentlich schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? Also nicht nur so oberflächlich, wenn du mich oberflächlich fragst, kann ich dir den allumfassenden Sinn des Lebens sagen, ohne mit der Wimper zu zucken. Arbeiten, essen, trinken, schlafen, arbeiten, essen, trinken, schlafen. Das ist das Leben. Leben um des Lebens willen. Der Sinn ist, am Leben zu bleiben. Aber das meine ich eben gerade nicht. Das ist an der eigentlichen Frage vorbeigeantwortet. Denn die Frage ist, hast du schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? Der Sinn, warum wir arbeiten, essen, trinken, schlafen. Warum es sich lohnt zu leben. So richtig. Dann habe ich innerlich innegehalten, habe gefragt, habe ich mich schon mal so richtig. Dann konnte ich mich an das eine oder andere erinnern, ja, so, dass mir angefangen hat, der Kopf zu rauchen. Ich habe gedacht, ich spiele die Frage einfach mal in den Raum. Hast du schon mal so richtig über den Sinn des Lebens nachgedacht, sodass dir der Kopf begonnen hat zu rauchen? So, dass du an den Punkt gekommen bist, dass du die Einsicht hattest, wenn es da nicht irgendetwas Sinnstiftendes im Universum gibt, das größer ist als all das hier, dann hat das Leben eigentlich keinen Sinn. Dann ist es sinnlos. Wenn es nicht irgendeine höhere Macht gibt, irgendein Wesen, irgendein Karma oder Chakra oder Chi oder Gott gibt, wenn es nicht irgendetwas Höheres gibt, was das Erfassbare und Erfahrbare übersteigt und durchdringt, wenn es nicht irgendeine Schicksal beeinflussende Macht gibt, dann gibt es keine Antwort auf die Wozu-Frage. Auch wenn ich in mich reinhöre, wenn da in mir drin nicht irgendetwas ist, was mich übersteigt und durchdringt, dann gibt es auch da kein Wozu. Dann sind wir alleine hier. Für das Wozu brauchen wir immer einen Sinnstifter außerhalb des Systems. Die Waschmaschine stellt nicht zufällig fest, dass sie neben den Anzeigen von Informationen über Statusleuchten ganz nebenbei auch zufällig ganz gut waschen kann. Nein. Es gab einen Erfinder, der die Waschmaschine genau zu diesem Zweck konzipierte. Ohne Sinnstifter wären wir tatsächlich uns selbst überlassen, müssten uns quälen, einen Sinn neben Arbeiten, Essen, Trinken, Schlafen zu finden. Wir müssten, um nicht den Verstand zu verlieren, uns selbst irgendwie einen Sinn schaffen. Und das machen wir Menschen übrigens ganz gut. Um uns von einer vermeintlich sinnlosen Existenz abzulenken, um die Ahnungslosigkeit des Lebens zu ertragen, um dem Gedanken an unser endgültiges, trauriges Ende zu entgehen, leben wir, als gäbe es keinen Morgen. Gier, Neid, ganz viel Sex, ganz viel Geld, Drogen, Rausch. Und ich meine, ist ja egal, ob ich früher oder später sterbe, wenn eh alles egal ist. Karriere, Urlaub, stets den eigenen Vorteil suchen zum Nachteil anderen, stets den eigenen Vorteil suchen zum Nachteil der Umwelt. In jedem Fall muss das Leben in seiner Fülle ausgekostet werden, denn wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir Menschen den Hang zur Maßlosigkeit haben. Das ist der Grund. Menschen sehen oft keinen größeren Sinn in ihrem Leben, als am Leben zu bleiben und so viel auszukosten, was geht. Die Ambitionierten geben sich selbst noch einen Sinn. Aber viele Menschen haben keine Hoffnung, dass es da tatsächlich mehr gibt. Einen tieferen Sinn, für den wir geschaffen worden sind. Weil sie oft allzu oft nicht glauben können, dass es bei all dem Unheil in der Welt eine sinnstiftende Instanz geben könnte. Die gute Nachricht ist, diese Annahme stimmt nicht. Es gibt da etwas Höheres und genau genommen, es gibt da jemanden. Wir haben die Geschichte in 5 Akten ja schon angefangen, die Schöpfung. Dann kam das Böse in die Welt. Dann beginnt Gott mit Israel Wege aufzuzeigen, wie das Leben doch gelingt, wie er sich das Leben vorstellt. Dann kommt Jesus, er beantwortet die Schuldfrage ein für alle Mal und dann sind vielleicht doch die Messias-Leute da. Dann kommen die Nachfolger Jesu ins Spiel. Die Leute des Messias. Wir nennen es die Kirche. Aber fangen wir nochmal an. Zuerst hat Gott uns erschaffen. Und zwar gut. Und dann, ihr erinnert euch vielleicht an diese Predigt, als da noch ein Apfel hing, wurden wir misstrauisch Gott gegenüber. Wir haben in unserem eigenen Leben der Dunkelheit Raum gegeben. Wir haben in diesen Apfel gebissen. Und so kommt das Schlechte oft in die Welt, nicht weil Gott nicht da ist, sondern weil wir da sind. Gott fordert uns gerade dazu heraus, das Gute zu wählen. Er ist kein unterdrückender Despot, der die Gerechtigkeit mit aller Macht durchsetzt. Seine Wege sind anders. Er lässt uns wählen und er möchte, er sehnt sich danach, dass wir den segensreichen Weg wählen. Gott sendet seine Weisung, um uns das aufzuzeigen. Und das ist so die Geschichte Gottes mit den Menschen. Das haben wir in den letzten Wochen gehört. Aber ganz ehrlich, wem das bis dahin zu spekulativ war, und das kann ich von Herzen nachvollziehen, für den habe ich noch eine gute Nachricht. Der nächste Akt, das Kommen des Messias, Jesus, das ist tatsächlich passiert. Also ich glaube auch, dass das andere passiert ist, aber dieser eine Punkt ist wirklich historisch nachgewiesen. Jesus hat gelebt, es gab ihn wirklich, er ist wirklich gestorben. Am 3. Tag war das Grab wirklich leer und es gibt plausible historische Indizien dafür, dass er auferstanden ist. Das wäre die Osterpredigt. Aber wenn ich durch diese Linse den Glauben anschaue, fällt es mir deutlich leichter, diesen Gott Glauben zu schenken. Und deswegen sage ich voller Überzeugung, es gibt ihn, den sinnstiftenden Hören, der außerhalb des Systems steht und sich doch sehr für unsere Welt mit allem drum und dran interessiert. So sehr, dass er kommt, um das Böse zu überwinden, um sein Reich, was alles andere ist als das, was wir kennen, aufzubauen, um alle Dinge wiederherzustellen, damit es am Ende so ist, wie es am Anfang war. Gut. Es gibt ihn. Und wenn einer es weiß, wozu wir erschaffen wurden, dann ist es der Erfinder. Gott hat, als er uns erschaffen hat, einen Sinn in uns hineingelegt. Und das ist etwas, was wir in uns reinsinken lassen sollten. Wir sind gewollt. Selbst wenn du vielleicht ein Unfall deiner Eltern warst und sie dein Leben lang dir gesagt haben, eigentlich wollten wir dich gar nicht. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, gibt es jemand, der dich wollte. Und zwar derjenige, der tatsächlich die Kontrolle darüber hat, ob jemand Neues entsteht oder nicht. Wenn du mal kurz drüber nachdenkst, deine Eltern hatten keinen Einfluss darauf, ob es dich gibt oder nicht. Sie können tun, was man tut, damit das passiert, aber sie haben keinen Einfluss darauf, ob das funktioniert. Du bist kein Zufall. Dein Leben hat einen Sinn, denn du bist von Gott gewollt. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war der Logos. Und ich darf vollkommen legitim wie Faust übersetzen, am Anfang war der Sinn. Ja. Dieser Sinn, der am Anfang war, dem will nicht unbedingt jeder folgen, aber zu dem ist jeder berufen. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte von Sinn, auf die ich kurz eingehen möchte. Das eine ist so die Frage, die wir uns oft stellen, welche Lebensspur möchte ich hinterlassen? Das ist mein eigener Sinn, den ich mir gebe, den hatte ich schon erwähnt. Da kannst du selber drüber entscheiden. Theologisch gesprochen heißt es aber auch, wir alle sind Ebenbild Gottes. Und diese Einmaligkeit darzulegen, diese Welt warmer und menschlicher zu machen, das ist Teil von unserem Sinn. Und die Frage ist natürlich, wie wir das machen wollen. Das ist komplett uns überlassen. Deswegen die Frage, welche Spuren wollen wir hinterlassen? Wichtig ist, dass wir eine möglichst sinnvolle Lebensspur hinterlassen. Und dann gibt es die zweite Ebene, die ist noch ein Stück weit tiefer, persönlicher. Das ist die Frage nach unserer Berufung. Welchen Auftrag habe ich? Jesus spricht von einer Sendung, geht hinaus. Wir haben einen Auftrag, eine Beauftragung von Gott her. Der eine, das ist wirklich sehr persönlich, der eine hat einen politischen Auftrag, der andere hat einen spirituellen Auftrag, der nächste hat einen humanitären Auftrag, ein anderer hat Auftrag, Projekte durchzuführen von verschiedener Art. Aber der Punkt ist, wenn wir uns diese beiden Sinnebenen anschauen, wir kreisen nicht nur um uns. Unser Auftrag ist größer als das schlicht die Lebenserhaltung unseres biologischen Apparats. Und nun ist doch die Frage, wozu sind wir da? Ich sehe zwei Antworten auf diese Frage. Die erste ist, wir sind dazu da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und in dieser Gemeinschaft das Leben zu genießen. Und die zweite, wir sind dazu da, das Herrsein Jesu auszurufen und sein Reich willkommen zu heißen. Gemeinschaft mit Gott und Verkündigung, dass er der Herr ist. Wie komme ich darauf? Jesus lehrte uns so zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist Lobpreisung. Und diese Lobpreisung beschreibt die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben oder haben sollten. Sie ist innig, er ist der Vater. Sie ist vertraut, er ist unser Vater. Sie ist staunend, er ist der große, mächtige Vater im Himmel, der doch an mir interessiert ist, der mich will. Es ist wertschätzen. Sein Name soll geehrt werden von allen. Und indem ich seinen Namen so schätze, dass ich mir wünsche und ihm im Gebet ausdrücke, dass alle ihm diesen Wert beimessen sollen, ehre ich Gott. Bringe ich meine Wertschätzung zum Ausdruck. Dann geht es weiter. Dein Reich komme. Jetzt wird's interessant. Wir sind auf der zweiten Ebene gesprungen. Da geht es um die Sehnsucht nach dem guten Reich Gottes. Jesus machte es vor. In seinem Einflussbereich erlebten die Menschen Reich Gottes. Er heilte die Kranken, er übte Barmherzigkeit, er schlichtete Streit, er überwand den Tod. Und wir sollen beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. So vollkommen es im Himmel ist, ohne Streit, ohne Kriege, ohne Schmerzen, ohne Familientragödien, ohne Krankheiten, ohne Tod, mit überfließender Liebe. So soll es hier auf der Erde sein. Interessanterweise leitet uns Jesus nicht zum Gebet an, indem er sagt, betet, dass ihr schnell sterbt, damit ihr schon möglichst bald diese Gaben des Himmels genießen könnt. Nein. Er sagt, betet, dass das Reich Gottes, was bereits im Himmel herrscht, auf die Erde herabkommt und unter den Menschen Fuß fasst. Es ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht ganz da. In diesem Vater unser steckt eine Sehnsucht darin, dass das, was wir erahnen können, was schon angebrochen ist, aber noch nicht ganz da ist, sich ausbreitet, vollkommen wird. Wir halten der Welt den Spiegel vor, indem wir Jesus als Herrn ausrufen und zeigen, dass sein Reich so unglaublich anders ist. Lass uns mal kurz innehalten. Ich finde das spannend aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Was ist denn an seinem Reich anders? Nun, wir lesen in der Bibel, Jesus kommt und er besiegt die Reiche der Welt, er besiegt das Böse und wir stellen aber fest, das Böse ist noch da und die Reiche der Welt auch noch. Und dennoch ruft die Christenheit seit 2000 Jahren aus, das Reich Gottes ist da, es ist angebrochen, es ist real, Jesus herrscht, Jesus ist der neue König. Das Interessante an seiner Herrschaft, ich beginne mal anders, wenn wir heute sagen, vielleicht kennt ihr das aus den Medien, Deutschland gibt es gar nicht, das ist alles ein Schein, es gibt keine deutsche Verfassung, es gibt keinen deutschen Staat, das Einzige, was gilt, ist das, was vor vielen, vielen, vielen Jahren, Stichwort Reichsbürger, dann kommt der deutsche Staat aber und sagt, du lebst aber innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik und du hast deine Steuern zu bezahlen. Und wenn du diese Steuern nicht bezahlst, dann werden wir Sanktionen anmelden. Wenn du dem nicht nachkommst, wird die Polizei an deiner Tür stehen. Wir werden dafür sorgen, dass du deiner Pflicht nachkommst, ob du dich jetzt als Staatsbürger verstehst oder nicht. Der Staat wird dich dazu zwingen. Das sind die Reiche der Welt. Das Reich Gottes, was angebrochen ist, übt keinen Zwang aus. Das ist nämlich das Katastrophale, was jahrhundertelang in der Christenheit falsch verstanden wurde. Warum die Kreuzzüge ganz und gar nicht christlich waren. Jesus hat den Tod überwunden und die Reiche dieser Welt besiegt, indem er liebt und barmherzig ist und einlädt, dass Menschen sich freiwillig unter seine Herrschaft begeben. Wozu sind wir da? Ich möchte auf diesen zweiten Aspekt dieses Herrsein Jesu nochmal zu sprechen kommen. Ich habe gesagt, wir sind dazu da, das Herrsein Jesu auszurufen und sein Reich willkommen zu heißen. In der fünfstufigen Geschichte Gottes, um die es ja geht in dieser Serie, befinden wir uns jetzt als Menschen hier und heute in dieser fünften Stufe. Als Kirche fiebern wir dem zweiten Kommen Jesu entgegen. Manche tun das bewusst, die meisten eher weniger, weil die Kirche da viel zu wenig drüber spricht. Aber es gibt im Glaubensbekenntnis, sagen wir ja, heute haben wir leider ein anderes gesprochen, dass er wiederkommen wird, zu richten in die Lebenden und die Toten, um aufzubauen sein Reich. Und das Interessante ist, wenn dieser Moment kommt, auf den die Christenheit zumindest theoretisch wartet, dann wird dieses Reich Gottes, was im Himmel absolut herrscht, in der Erde, auf der Erde, in aller Letztendlichkeit auch kommen. In aller Fülle. Eine Bemerkung möchte ich noch machen. Unsere christliche Hoffnung, wenn wir sterben, in den Himmel zu kommen, lässt sich eigentlich nur bedingt mit der Bibel belegen. Wir sprechen es im Glaubensbekenntnis nämlich immer anders. Wir glauben an die Auferstehung von den Toten zu neuem körperlichen Leben. Nicht irgendwo spirituell im Himmel schweben auf Wolken. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, dazu hören wir mehr in der nächsten Woche. Dieses Warten auf den Herrn kann sich natürlich nicht nur in der Sehnsucht ausdrücken, die dann keinerlei Folgen hat, sondern natürlich muss sich das auch in Taten widerspiegeln, wenn es ernsthaft ist. Eine Überzeugung, die man nicht sieht, ist nicht vorhanden. Wozu sind wir da? Wir sind da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn und sein Reich zu verkünden. Und ich möchte es mal sehr plastisch machen. Ihn der Welt zu verkünden bedeutet das ganze Spektrum. Und ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Ich picke mal manches raus. Ich beginne mal mit dem, was wir hier so immer machen. Die Anbetung bezeugt erstmal öffentlichkeitswirksam, dass wir uns freiwillig unterordnen unter diesen Herrn und sagen, ja, du bist tatsächlich der Herr. Mein Leben richtet sich nach dir aus. Dann können wir uns die christliche Gemeinschaft anzeigen. Das ist nämlich ein wunderbares Zeugnis der Macht Gottes, Leben zu verändern. Aber nicht wie ein Löwe mit Zwang, sondern wie ein Lamm. Wenn ihr euch die christliche Gemeinschaft mal anschaut, werdet ihr immer wieder mit Menschen ins Gespräch kommen, die Dinge erlebt haben. Die erlebt haben, dass sich ihr Leben verändert hat, nicht weil sie so mächtig sind, sondern weil sie aber eine Begegnung mit dem hatten, der ihnen helfen konnte, Dinge überhaupt anzustoßen, die sie selber nicht anstoßen konnten. Die christliche Gemeinschaft ist Zeugnis der Macht Gottes, die so unscheinbar ist, aber nichtsdestotrotz mächtig. Wir schauen uns an die Dienste der Nächstenliebe. Das ist ein Zeugnis, dass seine Gerechtigkeit, die anders ist als die Gerechtigkeit der Welt, wo es heißt, friss oder stirb, da ist. Sie ist da. Sie wird sich durchsetzen. Eine Möglichkeit, die wir oft übersehen, unsere Kunst. Und die Kunst hat ja so Möglichkeiten, entweder Dinge zu banalisieren, dann malen wir alles rosa-rot, oder zu brutalisieren. Dann brauchen wir uns nur so die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg anzuschauen. Und das ist leider auch das ernste Leben, der da abgebildet wird. Aber wie wäre es, wenn unsere Kunst nicht irgendwie die Wolke 7 darstellt, sondern unsere tatsächliche Hoffnung der Christenheit? Bilder, Geschichten ausdrückt, die Zeugnis davon geben, das ist Reich Gottes. Und so wünschen wir, so sehnen wir uns, dass es hier wird. Dann gibt es natürlich auch das, was vielleicht für uns etwas unbequem ist, und zwar, dass wir die Welt mit den Wegen Gottes konfrontieren. Dass wir bezeugen, der Schöpfer hatte einen gewissen Zweck im Sinn. Und den müssen wir honorieren. Menschen sind keine Maschinen, die dürfen nicht ausgebeutet werden. Wir können nicht... Punkt, 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 Punkt. Führt den Gedanken fort. Die Herrschaft Jesu zu verkünden, verpflichtet uns, das Reich Gottes in unserem Einflussbereich zu praktizieren. Es verpflichtet uns, es sichtbar werden zu lassen, wo wir einen Beitrag leisten können. Und es fordert uns heraus, Teil der Antwort auf die Bitte zu werden, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wie das geschehen kann, möchte ich anhand dieser Geschichte verdeutlichen, die mich sehr berührt hat. Auf dem Weg nach Hause, am Krankenhaus vorbei, fällt es mir wieder ein. Ich hatte ihr versprochen, nochmal vorbeizukommen, auch wenn es mir heute ganz und gar nicht gelegen kommt. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, als ich das Zimmer auf der geriatrischen Station betrete, ist ihr Bett leer. Am Tisch sitzt eine alte Dame beim Abendessen, schief an die Wand gelehnt, Essensreste über das Gesicht, die Hände und Kleidung verteilt. Ich setze mich zu ihr, frage sie, ob ich ihr behilflich sein darf. Sie schaut mich an und wiederholt leise immer wieder dieselben Worte. Ich habe solche Angst. Man sieht sie ihr an, die Angst. In den zusammengekniffenen Augen, der gekrümmten Haltung, den zitternden Händen, der weinerlichen Stimme, sie ist verwirrt. Dement. Sie wird mir nicht sagen können, was sie ängstigt, und doch ist ihre Angst real, konkret, unbarmherzig. Ich frage, ob ich für sie beten darf. Ein Strahlen erhellt ihr Gesicht, sie nickt. Ich beginne das Vaterunser und sie stimmt ein. Ich halte ihre verkrampften Hände, die sich im Verlauf des Gebets entspannen. Ich spreche den Segen und sie lächelt. Dann geht die Tür auf. Es ist Zeit, sie für die Nacht vorzubereiten. Ich gehe. Sie lächelt immer noch. Die Angst wird wiederkommen. Ich bitte Gott, dass er ihr Menschen an die Seite stellt, die dann für sie da sind. Ihr Lieben, manchmal können nur Menschen die Antwort auf Gebete sein. Über dieses Erlebnis lesen wir in Waltraud Krafts GAV-Jahresbericht. Ich stelle fest, viele Leute lesen den gar nicht. Und was mich daran bewegt und begeistert, ist Folgendes. Diese alte Dame hat in jenem Moment Reich Gottes erlebt. So wie Jesus, wie wir in der Schrift lesen, durch den Finger Gottes Dämonen austrieb und das Reich Gottes in das Leben der betroffenen Menschen hineinbrach, so ist auch das Reich Gottes durch die Präsenz von Waltraud in das Leben dieser alten Dame hineingebrochen. Warum durch Waltraud? Weil Jesus in ihr lebt. Wenn Jesus in dir lebt und du irgendwo hingehst, ist die Präsenz Gottes bereits da. Du bist dir vielleicht dessen nicht bewusst, aber es ist so. Denn Jesus sagt, wer mein lebendiges Wasser trinkt, wird selbst zu einem Brunnen, aus dem lebendiges Wasser hinausfließt. Und so sind wir, du und ich, herausgefordert, Träger des Reiches Gottes zu werden, zu sein. Wozu bin ich da? Ich glaube, jeder stellt sich mal diese Frage, denn Menschen haben Sehnsucht danach, dass es einen Sinn gibt. In der Vorbereitung bin ich auf einen Satz von Johannes Hartel gestoßen und er sagt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Leben auf dem Mars gibt, gilt Folgendes. Wenn wir einen Marsmenschen treffen würden, der uns erzählt, dass er Durst hat, können wir schließen, dass es dort Wasser gibt. Wenn wir einen Marsmenschen treffen würden, der uns erzählt, dass er Durst hat, können wir schließen, dass es dort Wasser gibt. Diesen Gedanken finde ich faszinierend. Die Grundsehnsüchte des Menschen zeigen auf, wofür wir eigentlich gemacht wurden. Unsere Sehnsucht nach Frieden und Liebe und Gerechtigkeit zeigen uns, dass wir genau dafür geschaffen wurden. Um zu lieben, Frieden zu stiften, Gerechtigkeit zu erfahren und Gerechtigkeit walten zu lassen. Und das ist nichts anderes als Reich Gottes. Ich möchte mal folgende These aufstellen, auch wenn sie etwas wackelig ist. Die Tatsache, dass Menschen einen Sinn suchen, könnte ganz allgemein gesprochen ein Hinweis dafür sein, dass es tatsächlich einen Sinn gibt. Und als Christ bin ich davon überzeugt. Wozu bin ich da? Um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das beginnt damit, dass ich Jesus einlade, in meinem Leben zu wohnen, indem ich mich freiwillig seiner guten Herrschaft unterstelle. Und dann, um sein Herrsein zu verkünden und das Reich Gottes willkommen zu heißen. Und wenn du merkst, dass auch du zu diesem Sinn berufen bist und darauf antworten möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir mitzubeten. Jesus in dein Leben einzuladen, damit er stets bei dir ist und aus dir herausfließen kann. Lass uns beten. Vater, danke, dass du mich liebst und einen Sinn für diese Welt und für mein Leben hast, dass ich gewollt bin. Hilf mir, meine konkrete Berufung besser zu entdecken. Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Sünde und verändere mich. Ich möchte, dass du fortan Herr in meinem Leben bist. Ich möchte mich dir aus freien Stücken unterordnen und dein Reich leben. Heiliger Geist, fülle mich mit deiner Kraft und deinem Potenzial. Schenke mir deine Gaben, damit dein Reich aus mir herausfließt, in dieser Welt immer mehr zunimmt.